Den Predigtext haben wir nach Matthäus 9 bereits einmal gehört. Ich lese den gleichen Text nach der Fassung, wie Lukas ihn uns überliefert hat, dort in Kapitel 5 von Vers 33 bis 39. Sie aber sagten zu ihm: Die Jünger des Johannes fasten häufig und verrichten Gebete, ebenso auch die der Pharisäer. Die deinigen dagegen essen und trinken. Da sprach Jesus zu ihnen: Könnt ihr etwa die Hochzeitsleute zum Fasten bringen, während der Bräutigam bei ihnen ist? Doch es werden Tage kommen, und dann, wenn der Bräutigam von ihnen genommen sein wird, werden sie fasten in jenen Tagen. Er sagte aber auch ein Gleichnis zu ihnen: Niemand reißt ein Stück von einem neuen Kleid ab und setzt es auf ein altes Kleid. Sonst wird er nicht nur das Neue zerreißen, sondern zu dem Alten wird das Stück vom Neuen nicht passen. Und niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche. Sonst wird der neue Wein die Schläuche zerreißen. Und er selbst wird verschüttet werden und die Schläuche werden zugrunde gehen. Sondern neuen Wein soll man in neue Schläuche füllen. Und niemand, der Alten getrunken hat, will Neuen, denn er sagt: Der Alte ist gut. Diese Worte Jesu geben uns eine Ahnung von der zutiefst verändernden, erneuernden, umgestaltenden, wenn Sie so wollen, revolutionären Wirkung seines Kommens. Aber Jesus gebraucht Bilder, die uns auf Anhieb wenig sagen. Neue Flicken auf alte Kleider, neuer Wein in alte Schläuche. Wir sind eine Generation, die keine Kleider mehr flickt. Wir werfen sie weg und kaufen uns neue. Wer das trotzdem tut, möge nicht beleidigt sein. Wir sind eine Wegwerfgesellschaft. Und wenn wir schon etwas flicken, dann sicher kein altes Kleid. Ich habe sogar Blue Jeans entdeckt, auf denen die Flicken als neue Blue Jeans schon aufgedruckt sind. Und die Kinder finden das lässig. Wir kaufen auch den Wein nicht in Schläuchen, sondern in Flaschen. Und vorher war er auch nicht in Schläuchen, sondern in Fässern. Aber vielleicht entdeckt ein Weinhändler einmal aufgrund des Evangeliums den Gag und verkauft Wein in Schläuchen. Das waren Tierfelle, die so genäht waren, und darin wurde der Wein aufbewahrt. Neuer Wein oder Most ist einem Gärungsprozess unterworfen, entwickelt Gase und braucht darum Raum zur Ausdehnung. Ein hart gewordener Schlauch würde also unter dem Druck brechen, und es brauchte für jungen Wein eben neue, elastische Gefäße. Darum neuen Wein in neue Schläuche. Die Bilder Jesu sind wie Fenster. Fenster in ein Haus, und durch die Fenster fällt Licht in einen Raum. Nicht die Fenster sind es, sondern der Raum, in den hinein das Licht fällt, was wichtig ist. Was beleuchten diese Bilder Jesu? Worauf fällt sein Licht? Was ist in diesem neuen Raum? Was sollen die Bilder erhellen? Die Jünger Jesu werden in diesem Text angegriffen, weil sie nicht so fromm leben wie andere. Es heißt, dass sie nicht genug gebetet haben und nicht gefastet hätten, wie die Jünger des Johannes und die Jünger der Pharisäer das taten. Beten, fasten und Almosen geben sind die drei Grundformen jüdischer Frömmigkeit gewesen und nicht nur jüdischer Frömmigkeit, vielleicht kann man sagen, sie sind der Grundausdruck weltweiter Frömmigkeit überhaupt. Beten, fasten, Verzicht und geben, Almosen geben. Wer in dieser Welt etwas Besonderes will, der muss auch etwas Besonderes zeigen. Er muss es zeigen in seiner Lebensform, nicht nur mit seinen Worten. Und zumindest Fasten und Almosen geben ragt hinein in den Lebensausdruck, in den Lebensstil, in die Gestaltung. Johannes der Täufer, der den Anbruch einer neuen Zeit verkündigte, kam auch schon als äußere Erscheinung als etwas Besonderes. Er wird beschrieben als ein Mann, der in einem Kamelhaarkleid kam, mit einem ledernen Gürtel umgeben und sich von Heuschrecken und wildem Honig nährte. Nun, Kamelhaarmäntel kennen wir heute auch und sie zeichnen noch niemanden als Johannes den Täufer aus. Aber die Ernährung von Heuschrecken und wildem Honig ist dann doch wieder etwas anderes. Nur, wie dieser Mann auftrat, das drückte etwas aus. Sein Stil drückte seine Botschaft aus. Und mit einer Selbstverständlichkeit glauben wir das heute auch. Es ist rührend zu sehen, wie Christen sich um einen neuen Lebensstil bemühen, zumindest theoretisch in Arbeitsgruppen und Komitees. Wie sie ringen um die Fragen. Und es gibt eindrucksvolle Versuche, das Neue im Lebensstil auszudrücken. Umso mehr muss uns verwundern, dass die Jünger Jesu das nicht taten. Und umso mehr müssten wir nun diese Kritik begreifen. Die Kritik daran, dass sie nicht einmal so viel beteten und fasteten wie andere, geschweige denn mehr. Und wenn Jesus mehr ist als Johannes der Täufer und die Pharisäer und ihre Gerechtigkeit, dann müssten doch seine Jünger eigentlich mehr fasten, beten, Almosen geben, als die alle zusammen. Aber sie taten weniger. Wenn man bös will, könnte man fast sagen, statt beten und fasten, feiern und festen. Es wurde ihnen nachgesagt, dass sie aßen und tranken und sie taten es ganz offensichtlich in einem Stil, dass Jesus sagte, das gleicht einem Feiern bei der Hochzeit. Im nächsten Kapitel 6 finden wir dann sogar, dass er und seine Jünger das Sabbatgebot brachen, eines der heiligsten Gebote des Volkes Gottes zur Zeit Jesu. Und das noch taten, ohne sich für diesen Fehler zu entschuldigen und zu sagen, es tut uns leid. Vielleicht hält mancher die Luft an und sagt, na, jetzt will ich mal sehen, wo der hinaus will. Vielleicht atmen andere auf und sagen, naja, endlich, die Richtung passt mir. Mir hat die Frömmigkeit noch nie so richtig geschmeckt. Was soll das heißen? Wem rede ich denn hier nun das Wort? Wer wird denn da gerechtfertigt? Wer fühlt sich wieder einmal angegriffen? Warum muss ich hier wieder einmal die Frömmigkeit so herabsetzen? Wir haben doch wahrhaftig nicht zu viel davon in der Welt. Fasten, das täte manchen von uns gut, nicht nur um ihres Glaubens willen. Beten, beten, es ist noch nie zu viel gebetet worden, so könnte man meinen. auch unter uns nicht. Der Ort, an dem ich zur Schule ging, war kombiniert mit einem katholischen Priesterseminar. Und beim Turnen konnte man immer genau erkennen, wer im Priesterseminar war und wer nicht. Wissen Sie woran? An den Knien. Das ist wahr. Aber bei uns muss man nicht einmal nach den Knien sehen. Vielleicht müsste man die Hände angucken. Auch keine Schwielen. Und wenn, dann nicht vom Beten. Nein, wir beten nicht genug, also wir hätten keinen Grund, in dieser Hinsicht ein Alibi zu suchen. Die Worte Jesu sind missverständlich. Das passt uns nicht, aber es ist trotzdem so. Die Worte Jesu sind nicht so simpel einfach, wie manche sie gerne machen möchten. Es braucht ein Herz, das fragt, das hören will. Es braucht ein Herz, das nicht eine Rechtfertigung für das eigene Handeln sucht oder Grund zur Anklage gegen die anderen. Es braucht ein Herz, das hören will, nicht sich bestätigen will, sondern ein Herz, das Leben sucht, Wahrheit sucht, Gott sucht. Es geht nicht um Beten und Fasten, gegen Feiern und Festen oder umgekehrt oder eins nach dem anderen, sondern es geht um ein Neues. Dieses Neue ist so wichtig, dass wir ohne es verloren sind. Beten und Fasten haben ihre Bedeutung in der Weltgeschichte, in unserer religiösen Erfahrung, nach wie vor. Feiern und Festen hat seine Bedeutung in unserem Leben, nach wie vor. Aber wir sind mit beidem verloren. In keinem von den beiden liegt das Heil. Die einen mögen Mühe haben und versuchen endlich einmal richtig Feiern und Festen zu lernen. Und wenn sie es dann können, sind sie nicht heil. Und die anderen mögen ringen und kämpfen um neuen sogenannten christlichen Lebensstil im Fasten und Beten. Und wenn sie es dann können, sind sie nicht heil. Denn das Leben, das herausgeholt werden aus der Verlorenheit, liegt weder im einen, noch im anderen, noch in beidem. Auch wenn sie die Kunst gelernt haben, beides zu tun. Zu beten und zu fasten zur rechten Zeit und zu feiern und zu festen zur rechten Zeit. Auch dann haben sie das Neue nicht. Es geht nicht darum, dass wir auf unser altes Herz einen neuen Flicken setzen. Auch nicht zwei. Sondern dass unser ganzes Herz ein neues Kleid bekommt. Das heißt, ein neues Wesen. Es geht nicht darum, dass wir es endlich geschafft haben, wenn wir diese verhasste Ungeduld in uns durch entsprechend viel autogenes Training, christlich oder anderes, unter Kontrolle gebracht haben. Wenn wir endlich irgendwo dem eigenen Maßstab entsprechen. Nein. Wenn nicht das Neue uns ganz umkleidet, sind wir mit allem verloren. Unser frommes und weltliches Herz zugleich betrügt uns. Und wenn es nicht gelingt, dieses betrügerische Herz zu erneuern, dann nützen uns all die Übungen im christlichen Lebensstil einen Pappenstiel. Das Neue kann aufblitzen wie ein Edelstein im Staub. Sie mögen es entdecken in Ihrem Leben und entdeckt haben in Ihrem Leben und in Ihrem Glauben. Während des Betens oder des Fastens oder des Feierns oder des Festens, was immer Sie tun. Und im nächsten Augenblick hat es der eigene Fuß wieder im Staub vergraben. Das Neue mag aufblitzen wie das Antlitz eines vertrauten Menschen in einer Masse von Menschen. Und im nächsten Moment ist es durch die Bewegung der Masse wieder verschwunden. Das Neue, dieses heilvolle, rettende Neue, mögen wir einkaufen und eingekauft haben wie frisches Brot. Aber wenn wir es dann servieren wollen, ist es in unserem Haushalt voller Misstrauen und Angst hart geworden und verschimmelt. Und es schmeckt niemandem mehr, noch nicht einmal uns selbst. Das Neue, vielleicht wie guter, glanzvoller Wein, im Keller unserer Zurückhaltung, unseres Geizes, unseres Bewahrenwollens, es nicht verlieren wollen, sauer geworden. Und er schmeckt nicht mehr, weder uns noch den anderen. Dieser Welt verschimmeltes Brot anzubieten und sauren Wein, den wir selber nicht trinken wollen, ist ein Betrug. Auch dann, wenn wir ihm mit neuem Lebensstil, mit beträchtlichen Opfern Glanz verleihen wollen. Was ist das Neue? Ein neuer Fetzen? Eine neue Erkenntnis, die Sie hier im Gottesdienst einmal aufgegabelt haben? Was ist das Neue? Das, was Sie in Ihrem Innersten glauben, was Ihnen als kostbares Dogma aus dem Neuen Testament entgegentritt, oder dem Alten, Ihr Lieblingsbibelvers? Nein. Es ist nicht ein Wort von Jesus, das Neue. Nicht ein Wort der Bibel. Auch nicht ein Wort eines modernen Philosophen. Auch nicht das Wort Ihres Herzens. Er ist das Neue. Jesus ist das Neue. Nicht ein Etwas, nicht eine Erkenntnis, sondern in diesem Text ein Mensch. Und dieser Mensch weit über die Grenzen seines Menschseins hinaus. Ausdruck des Ewigen, Ausdruck der Wirklichkeit und Gegenwart Gottes in dieser Welt ist das Neue. Das heißt, Freude ist der Ton seiner Gegenwart. Es wird hier beschrieben von Jesus selbst, dass sein Dasein, seine Gegenwart vergleichbar ist mit einer Festfreude. Hier ist mehr als religiöses Gefühl und Religion. Der Grundton der Gegenwart Gottes ist Freude. Begegnung mit ihm ist Freude. Nicht abgrundtiefes Erschrecken, nicht lähmende Ehrfurcht, nicht heiliges Erschauern, nicht tödliche Ernsthaftigkeit im sich Mühe geben, Und sie mögen jetzt immer in ihrem Herzen sagen, ja, aber, ja, aber. Ja, aber stimmt. Aber es ist nicht Gegenwart Gottes. Abgrundtiefes Erschrecken, lähmende Ehrfurcht, heiliges Erschauern, tödlicher Ernst, religiös oder anders, weltlich oder fromm, ist nicht Gegenwart Gottes. Nach diesem Wort ist Zeichen der Gegenwart Gottes in Jesus Christus ein Ton der Freude. Ich weiß, in unseren Kreisen muss man über die Freude reden. Man muss dauernd sagen, was man meint und was man nicht meint, und zum Schluss weiß man es vielleicht doch nicht genau. Ich will es zumindest wieder versuchen. Es geht nicht um die krampfhafte Freude. Dieses krampfhaft gewollte Schema, ich muss mich freuen. Ich muss mich doch jetzt freuen können. Wo ist denn die Freude? Es geht nicht um diesen christlichen Jubel, Trubel, Heiterkeit und das Herz weint. Es geht nicht um die christliche Party mit Traubensaft, gewollt und nicht gekonnt. Es geht nicht um das, aber wir waren doch auch fröhlich, wohl in Grenzen. Nicht um diese mühsame Freude. Ich muss Ihnen sagen, dass ich um diese Freude, auch wenn ich darüber lache, oft in meinem Herzen Kummer habe. Oft versuchte, diesem Muster der Freude nachzujagen, bis ich müde wurde. Und ich habe mich auf diesen krampfhaften Festen nie wohl gefühlt. Vielleicht, weil ich selbst so verkrampft war. Es muss da um etwas anderes gehen. Ich hoffe, Sie haben die Bemerkung über den Traubensaft nicht falsch verstanden. Mit Sekt und Champagner wird es nicht besser und mit Whisky auch nicht. Vielleicht ist die Entspannung im Moment da größer. Das könnte schon sein, da habe ich zu wenig Erfahrung. Aber der Kater nachher dürfte auch größer sein. Und noch nie in dieser Welt hat Whisky dauerhaft Probleme gelöst. Nein, die Freude muss etwas anderes sein. Es müsste umgekehrt sein, dass diese Freude sich ihre Formen schafft. Dass der Ton der Gegenwart Christi und die daraus erwachsende Freude sich ihren Ausdruck verschafft, vielleicht im Essen und Trinken. Und vielleicht ohne Essen und Trinken. Vielleicht im Anschauen einer Blume oder eines Menschen oder im Lachen eines Kindes. Vielleicht in einer Arbeit, mühsam, anstrengend, höchste Konzentration erfordernd, drückt sich eine Freude der Gegenwart Christi aus. Vielleicht aber auch im herrlich müden Einschlafen am Abend. Erschöpft. Ein Grundton der Freude. Es ist nicht der Mensch, nicht die Blume, nicht das lachende Kind, nicht die Arbeit, nicht die Musik, nicht der Tanz, nicht die Müdigkeit. Das alles ist es nicht. Gucken Sie es an, dann ist nicht mehr viel davon da. Nein. Er ist es, in dem und durch den sich Freude ihren Ausdruck schafft. Und es ist eine Freude, die auch Trauer kennt. Eine Freude, die auch Verlassenheit trägt und erträgt. In diesen Worten klingt es an, es werden Tage kommen, steht hier, wenn der Bräutigam von ihnen genommen sein wird. Es scheint mit diesem Bewusstsein der Nähe und Gegenwart Christi so zu sein, dass sie von uns genommen werden kann. Es ist nicht wahr, dass das Christenleben immer fröhlich, alle Tage Sonnenschein. Das stimmt nicht. Auch wenn sehr viel darin liegen mag, dass ich mir jeden Tag klar mache, wofür ich alles zu danken habe, nach dem Motto Count your blessings. Aber auf die Dauer ist das ein Betrug. Es ist nicht wahr, dass das immer nur Freude ist. Und Jesus spricht in seinem Text von einem Wandel in diesem Bewusstsein seiner Gegenwart. Eine Trauer, auch im Anschauen einer Blume und ihrer Vergänglichkeit, eines Menschen und seiner Vergänglichkeit, eines Kindes und seiner Vergänglichkeit, der Musik, des Tanzes, der Schönheit, aller Freuden dieser Welt und ihrer Vergänglichkeit. Es gibt in der Bibel Beispiele von Kreuzen, in denen paradoxerweise die Freude vorherrschte. Als Stephanus zu Tode gesteinigt wurde, sah er den Himmel offen und die Herrlichkeit des Vaters und freute sich. Aber als Jesus gekreuzigt wurde, schrie er: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch nicht einmal die Kreuze sind gleich, geschweige denn die Blumen, die Menschen, die Feste. Wo ist denn nun das Geheimnis? Jesus spricht von dem Neuen, das beginnt in ihm. Eine Begegnung mit ihm, die einen Ton in unser Leben bringt, der auch dann nicht mehr gebrochen werden kann, wenn uns seine Gegenwart genommen wird. Freude und Trauer, beides ist drin. Leiden, abgrundtiefes Leiden ist drin. Aber das Neue kann uns nicht mehr genommen werden, wenn wir ihm einmal begegnet sind. Die Gegenwart des Erlebten ist ungebrochen. Was sind denn nun die neuen Schläuche? Wie ist das mit dem neuen Wein in neue Schläuche unseres Lebens? Die Frage ist, was wir wirklich wollen. Wer will denn den neuen Wein? Sie haben sicher die humoristische Bemerkung im Evangelium zum Schluss nicht überhört. Niemand, der alten Wein getrunken hat, will neuen. Denn er sagt, der alte ist gut. Mir scheint, dass wir in einer Zeit leben, in der immer mehr Menschen guten Wein getrunken haben. Und sie sagen, der alte ist gut. Was früher war, hat schon seinen Wert. Zum ersten Mal erleben wir eine Zeit, in der Organe eingesetzt werden, um unsere alten Häuser zu erhalten. Wir fangen an, die Dinge wieder so zu machen, wie sie früher war. Das tut uns wohl in der Seele. Diesem Umbruch des Neuen endlich mal konservieren. Halten. Wir wollen unsere Geschichte, unsere Vergangenheit halten. Ich bin nicht dagegen, bitte missverstehen Sie mich nicht. Wer alten Wein getrunken hat, der sagt, er ist gut. Dagegen lässt sich nichts sagen. Und all das Neue, das in unserer Weltgeschichte kommt, ist nicht immer gut. Die Zeiten sind vorbei, wo wir dachten, die Dinge seien gut, weil sie neu sind. Oh nein. Bei den Kleidern und bei den Schuhen und bei den Häusern und bei all den Dingen, nein, das ist Die Illusion ist uns vergangen. Drum sagen wir, das Alte, das war doch noch was. Aber das, wovon Jesus spricht, da ist weder das neue Gut, noch das alte Gut. Dieses Neue schafft Bewegung von Gott her in einer anderen Weise. Es dringt ein in unsere Formen, in unser Herz, in unser Sein. Es zerbricht die zurechtgelegte Lebensphilosophie. Es zerbricht unsere bewährte Erfahrung, auf die sich das Herz so gern verließe. Es zerbricht die gewohnte Denkweise. Es zerbricht deine religiöse Prägung. Es zerbricht deine Elternhausprägung. Und du kannst nicht erwarten, dass Jesus sie dir bestätigt. Es zerbricht auch die Erfahrung der Kirche. Und sie kann das Neue nicht aus ihrer Vergangenheit erfahren. Und ich verstehe, dass Menschen im Angesicht dieses Neuen Himmelangst wird. Ich verstehe es. Darum, wer will diesen neuen Wein? Wer? Wer will dieses unvergorene Evangelium? Wir trinken alle lieber das, was dann sich inzwischen gesetzt hat. Und mit dem Alter werden wir alle milder, nicht nur der Wein. Was kann geschehen mit unserem Leben? Die neue Bewusstheit, die nach unseren Herzen greifen will, und all das Erstarrende, langsam, aber sicher sich Verhärtende durchbrechen will und es umgeben mit einem neuen Gefäß, einem neuen Kleid, das heißt einer neuen Bewusstheit, indem wir anfangen, Zutrauen zu fassen zu ihm, der nicht nur neuen Wein in diese Welt gibt mit seinem Blut, sondern auch neue Gefäße mit seinem Kelch. Das, was wir tun können, ist ein bittendes Herz. Schaffe in mir, Gott, ein klares Herz und gib mir einen neuen, gewissen Geist. Ich will es wagen, mit deiner Freude zu leben. Und ich will dir zutrauen, dass du nicht auf ein altes, vergehendes und vergängliches Herz ein Stückchen Neues pflasterst, sondern dass du dieses, mein vergängliches Ich, ganz umkleidest mit deiner Neuheit und ihr Ausdruck gibst in dieser Welt, in meinen Tagen. Amen. Jesus, das Neue ist einfach nicht zu fassen. Immer wieder habe ich versucht, in meinem Leben es festzuhalten und habe geglaubt, ich hätte es jetzt in meinen Händen. Herr, immer wieder wollte ich es so fassen, dass ich es anderen weitergeben kann und ihnen sagen, da nehmt es. Nehmt es mit und haltet es fest. Und immer wieder spüre ich, wie es sich meinen Händen entwindet. Ich kann dich nicht fassen, Jesus. Aber ich will in deiner Gegenwart bleiben, dem Neuen begegnen, es immer wieder suchen, so wie die Dunkelheit wie eine Decke über meine Augen fällt, in der Alltäglichkeit, in den tief geprägten Maßstäben meines Lebens, bestätigt durch alles andere. Ich will das Neue suchen, Herr, auch dort, wo mein Herz nach Rechtfertigung des Alten schreit. Ich will das Neue suchen, auch dort, wo ich Material sammle, um die anderen anklagen zu können. Ich will das fahren lassen, Herr, gehen lassen. Und ich bitte dich, schenke uns das Neue, schaffe es in unseren Herzen, so wie der Einzelne aus seiner Tiefe zu dir ruft. Gib du den Ton der Freude, der durch keine Musik gemacht werden kann. Gib du das Lachen des Herzens, das nicht gemacht werden kann durch lustige Geschichten. Gib du den Blick der Liebe, der sich nicht nach den Maßstäben unserer Schönheit richtet. Gib du den Blick für das Große, der sich nicht bestimmen lässt durch menschliche Größe. Jesus, ich bitte dich, weil das Neue lebensnotwendig ist für uns und für diese Welt, ergreife uns mit dem Neuen. Nimm uns in diesen Raum hinein, in Freude und in Traurigkeit. Schenke uns deine Gegenwart, so dass wir uns freuen können, auch dann, wenn sie uns genommen wird, wenn unser Leben im Wandel der Zeiten, auch unseres persönlichen Lebens, Freude und Leid durchschreitet. Schaffe du dir in unserem Leben, in dieser Gemeinde, ein neues Gefäß für das Ewige, für das Andere, für das Neue aus dir. Amen.